Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
18. März 1848. Heute vor 175 Jahren begann in Berlin die Märzrevolution. Ein Beitrag von Bernd Ulrich.
Überall waren die Ziele und Hoffnungen die gleichen. Kampf gegen das Willkürregiment einer veralteten, absolutistischen Polizeiherrschaft. Eroberung politischer und geistiger Freiheit. Beendigung jeder nationalen Unterdrückung. Presse-, Versammlungs- und Redefreiheit. Verfassungsmäßige, dem Volke verantwortliche Regierungen.
So Ernst Reuter, damals Oberbürgermeister von Berlin, am 18. März 1948. Mit seiner Radioansprache würdigte er zum 100. Jahrestag die Bedeutung der Revolution von 1848 und ihren Beginn in Berlin. Nach den revolutionären Erhebungen in Paris Ende Februar und Mitte März 1848 in Wien schien die Zeit reif für die insgesamt 38 Staaten des Deutschen Bundes. Bereits seit dem 6. März hatten sich auch in der preußischen Haupt- und Residenzstadt Berlin die Bürgerinnen und Bürger zu politischen Versammlungen zusammengefunden. Vorherrschend war eine zukunftsfrohe Stimmung. Sie ließ die Menschen auf die Durchsetzung von politischen Freiheiten und Rechten und einen vereinten Nationalstaat hoffen. Der Historiker Rüdiger Hartmann nennt die Gründe.
Es kommt auf der einen Seite der Gegensatz zwischen technischem Fortschritt, wirtschaftlichem Fortschritt und dem politischen Repressivsystem. Auf der anderen Seite, als zweiter Faktor kommt ins Spiel die extreme Verarmung, vor allem der städtischen und der großstädtischen Bevölkerung. Als dritter Faktor kommt ins Spiel das Gefühl, man könnte grundsätzlich was ändern.
Dabei hatte König Friedrich Wilhelm IV. Noch in seiner Rede zur Eröffnung des Vereinigten Landtags für Preußen im Jahr zuvor eine liberale Verfassung kategorisch abgelehnt. Doch damit mochte sich die Berliner Bevölkerung im März 1848 nicht mehr zufrieden geben. Am 18. März versammelten sich Zehntausende vor dem Berliner Stadtschloss. Als Kavallerie- und Infanterieeinheiten mit Säbelhieben und Musketenschüssen die Versammlung auflösten, blieben zwei Tote auf dem Platz zurück. Von nun an wandelte sich die Berliner Innenstadt innerhalb weniger Stunden zur revolutionären Festung. August Farnhagen von Ense, Diplomat und eifriger Chronist seiner Zeit, vermerkte im Tagebuch:
Überall stiegen nun rasch die Schutzwehren empor. Einige wohlgekleidete junge Leute gaben Anleitung und Befehl. Eine gemischte Menge, Hausknechte, Bürger, alt und jung, waren eifrig am Werk. Auf die Dächer der Eckhäuser häufte man einen großen Vorrat von Pflasterstein, um sie von der Höhe auf die Angreifenden herabzuschmettern.
Es entstanden über 900 Barrikaden, oft mehrere hintereinander. Die große Mehrheit der Aufständischen bestand aus Arbeitern und Handwerkern, aus Dienstboten, Obdachlosen, Jugendlichen, Hausfrauen und Kindern. Der später berühmte Arzt Rudolf Virchow war Zeuge der Kämpfe. Er notierte am 19. März:
Gestern Mittag begann der erste Kampf. 12 Stunden lang hallte die Stadt wieder von dem Donner der Kanonen und des Kleingewehrfeuers. Heute ist das Volk siegreich hervorgegangen und kaum hat das Königtum einige armselige Trümmer gerettet. In diesem Augenblick feiert Berlin diese Revolution und die Stadt tönt wieder von Freudenschüssen an allen Ecken.
Noch am 19. März zogen die Barrikadenkämpfer mit ihren bis dahin geborgenen, teils grässlich verstümmelten Toten zum Stadtschloss. Über 10.000 Menschen warteten auf das Erscheinen des Königs, der gegen 14 Uhr den Balkon betrat. Dann kam es zu jener denkwürdigen Szene, die der Publizist Jörg Bong in seinem jüngst publizierten Buch über die Revolution anschaulich beschrieben hat.
Harsch ertönt die Aufforderung eines Kämpfers: Hut ab! Ein Moment zögert der König, dann zieht er tatsächlich den Hut. Der König gehorcht dem Befehl eines Aufständischen, er weist der Kanaille, wie er sie nennt, die Ehre. Die Demütigung ist hart, der König wird sie nie vergessen. Sein ganzes Leben nicht.
Dennoch gewährte der König dem Volk die geforderte Verfassung, eine konservative zwar, aber immerhin eine, die demokratische, fortschrittliche Elemente enthielt. Der Historiker Hartmann hat recht, wenn er bilanziert, dass es ein Versäumnis wäre, die Auswirkungen von 1848 zu verkennen, weil
die Revolution von 48, 49 ja doch ein ganz wesentlicher Versuch gewesen ist, von unten herauf die Gesellschaft fundamental zu demokratisieren.
Die quasi von Gott vorgegebene politische Vormachtstellung des Königs und später auch des Kaisers blieb freilich nahezu unangetastet. Sie endete erst mit dem Untergang der Hohenzollernmonarchie im November 1918.